Am 16. Juli 1985 starb Heinrich Böll im Alter von 68 Jahren. Der 25. Todestag des Nobelpreisträgers für Literatur 1972 ist auch uns Anlass zum Nachdenken über die Wirkung und die Bedeutung seines literarischen Werkes. Er wird in diesen Tagen mit Ehrungen und mit Gedenken und vielen Aufsätzen und Ereignissen auch wieder gewürdigt. Zum Beispiel in der Heinrich Böll Stiftung ist einiges darüber zu erfahren. Man sagt beispielsweise, dass Heinrich Böll jemand war, der, und ich jetzt zitiere hier, eine freie, individuell begründete Parteilichkeit hatte, die sich vorgeformtem Denkbaren entzieht. Darüber kann man nachdenken. Aber es gehört auch in diesen Rahmen hinein, dass man jetzt ein neues Buch über ihn, oder genauer gesagt mit seinen Manuskripten, veröffentlicht hat. Und das ist für Literaturfreunde sehr interessant. Sein Sohn René Böll und Jochen Schubert, Mitherausgeber der Kölner Ausgabe, und Ralf Füchs, der Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, haben die Ansichten, die Romanskizzen Heinrichs Bölls jetzt in Berlin herausgebracht, wo man sehr schön nun anhand von Faksimile und Abbildungen und Fotos und so weiter genau sehen kann, wie sein schriftstellerisches Werk langsam entstanden ist. Und das ist eigentlich sehr interessant. Es gibt Ausstellungen auch darüber, über dieses Buch in Köln unter dem Titel Wortwelten, aber auch im Ausland, im europäischen Raum ist ein wichtiges Ereignis zu verzeichnen, nämlich in Prag findet in diesen Tagen, Ende September, eine interessante Diskussion statt. Es ist ein internationales Treffen unter der Schirmherrschaft von Václav Havel, den er ja auch persönlich gekannt hat, und wo es eben um dieses Thema geht, Werk und Wirkung des Schriftstellers, aber unter den besonderen Aspekten. Und ich zitiere jetzt den Titel dieser Konferenz, dieses Kongresses, dieses Treffens: Künstler und Künstlerinnen, Agenten, Agentinnen des Wandels. Das ist ja eine interessante Fragestellung auch für uns. Helmut, sicher war Heinrich Böll auch ein Schriftsteller, der zum Wandel der Verhältnisse während des Kalten Krieges sehr wichtig beigetragen hat. Wir erinnern uns an einige seiner wichtigsten Engagements, seiner politischen und sozialen Positionen, die doch die Bundesrepublik sehr geprägt haben.
Ja, man kann wirklich Heinrich Böll als Chronisten der Bonner Republik betrachten. Seine ersten Erzählungen sind 1947 erschienen, also fast gleichzeitig mit der Gründung der Bundesrepublik, und gestorben ist er 1985, also kurz vor der, wenige Jahre vor der Wiener Vereinigung. Böll hat sowohl als Person und auch als Schriftsteller die Bundesrepublik beobachtet, hat als Mahner gewirkt, hat sich politisch engagiert. Und darauf können wir ganz kurz eingehen. Und wir wollen auch dann natürlich in Bezug auf seine Werke hinweisen, wie er mit seiner Kritik, seiner Ironie und mit seiner Satire Missstände in der Bundesrepublik aufgezeigt hat.
Worum ging's? Er war gegen die Wiederaufrüstung in der Bundesrepublik.
Ja.
Er hatte ein ausgeprägtes Antikriegsdenken. Er war in einer gewissen Weise auch einer der Leute, die das kritisierten, was er selbst das Machtkartell der Christdemokraten, CDU, CSU, im Zusammenspiel mit der katholischen Kirche als nicht ideal empfand. Ja? Er stand der 68er Bewegung sehr nahe, dann natürlich auch sehr besorgt über das, was in Berlin passierte, als Benno Ohnesorg den Tod findet durch die Maßnahmen der Polizei, sprach Heinrich Böll von Mord durch die Staatsgewalt. Ja. Er war ein Anti-Atomkraft-Sprecher. Er beteiligte sich an der Blockade der USA-Raketenstützpunkte in Muttlangen, unterstützte Willy Brandt und half natürlich ganz entscheidend auch den sowjetischen Dissidenten, die dank seiner Hilfe eben auch dem Sowjetstaat kommen konnten.
Ja,
das sind so einige Punkte. Aber Helmut, du wolltest eigentlich noch mehr auf das Gesamtprofil eingehen. Was für eine Persönlichkeit ist er gewesen oder kann man heute noch an ihm erkennen, wenn man sich mit ihm näher beschäftigt?
Man hat über Heinrich Böll gesagt, er sei der andere, das ist ein Zitat jetzt, der andere Deutsche. Und ich glaube, damit wollte man also doch klar machen, dass er in seiner Haltung gegenüber der Bundesrepublik viele der Fehlentwicklungen, die stattgefunden haben, also zu diesen Fehlentwicklungen ganz deutlich im Gegensatz stand. Du hast also einige Fehlentwicklungen aufgezeigt, die Militarisierung, auch das Verdrängen der jüngsten Vergangenheit. Ich glaube, da hat er sich besonders hervorgetan.
Auch ein wichtiges Thema.
Und ja, als Chronist, wie gesagt, oder als kritischer Beobachter der jungen Bundesrepublik hat er, glaube ich, auch im Ausland viel für das Ansehen seines Landes erreicht. Ja, man konnte also sehen, dass in der Bundesrepublik ging es nicht nur um die Restauration, praktisch an das Anknüpfen der Weimarer Republik, sondern auch, dass man also auch versucht, hier ist ein Mensch, der also doch neue Wege gehen will. Ja.
Eben, wenn es um die neuen Wege geht, da ist vielleicht auch für ihn ganz typisch, dass er auf der einen Seite Abstand von seiner kirchlichen Bindung nahm. Er ist natürlich Katholik geblieben, aber hatte vieles an der damaligen Verknüpfung von Staatsmacht und Konservativismus und Katholizismus zu kritisieren. Aber trotzdem kann man doch sagen, er stand ganz klar in der Ethik der katholischen Kirche.
Ja, also dem würde ich beipflichten. Ganz gewiss, wir wissen, er ist aus der katholischen Kirche ausgetreten. Also, aber wie du schon sagtest, also er ist auf jeden Fall der ethischen Lehre der katholischen Kirche und vielleicht der Soziallehre sicherlich verbunden geblieben. Und er ist also sein moralischer Standpunkt, glaube ich, ist auch davon mit beeinflusst. Ja.
Wir haben hier einen Ausschnitt aus der Rede, die er im Zusammenhang einer Preisverleihung kurz vor seinem Tode in Dänemark gehalten hat, und zwar in Holstebro. Er bekam dort den Jens Bjørneboe-Preis. Und in dieser Rede sprach er vom Mitleid, das auch eine dynamische Kraft sein kann. Er dachte, dass Mitleid mehr als ein Mitleiden, das schöpferisch ist und das auch befreit und das eben zu einer ganz anderen Einstellung und zu einem ganz anderen Tun führt als das passive Mitleid. Wollen wir uns einen kleinen Ausschnitt da mal anhören? Wir verdanken übrigens diese Passage dem Heinrich Böll Stifter, Herausgeber, also auf der Webseite der Heinrich Böll Stiftung. Und es ist natürlich auch eine Rede, die in seinen Werken nachzulesen ist. So hören wir uns das mal an.
Es wird uns eingeredet, dass Mitleiden in den Bereich der Sentimentalität gehört. Das ist eine Lüge. Mitleiden ist eine ungeheure Kraft, eine große Energie, Und auch eine schöpferische Fantasie gehört zum Mitleiden. Es kommen härtere Zeiten, hat vor Jahren Ingeborg Bachmann gesagt. Und ich habe den Eindruck, dass man uns einreden will, die Zeit der Humanität sei vorbei, die Zeit des Mitleidens sei vorbei. Harte Herzen, wirklich Hartherzige, brechen leichter als mitleidige Herzen, die eine große Kraft haben.
Helmut, wir haben ja auch festgestellt, dass für ihn andere Beziehungen sehr wichtig sind in Bezug auf sein Denken und in Bezug auf seine geistige Entwicklung. Zunächst durch die Erfahrung der Nachkriegszeit, der Stunde Null. Aber auch andere Themen sind für ihn sehr früh wichtig geworden. Was fällt uns da ein? Ich glaube doch, dass eben der totale Zusammenbruch 1945 für ihn ein sehr, wie für alle, wie Ingeborg Bachmann, die ja eben zitiert worden ist, und die ganze Generation, ja so gravierend war, dass man sich eben einfach den Neubeginn gar nicht richtig vorstellen könnte. Und da ist in diesem Zusammenhang interessant, sein auf der einen Seite subversives Denken, aber auch wiederum Bindungen nach wie vor lebendig zu behalten und Bindungen auch neu zu entwickeln. Es gibt hier ein schönes Buch von Renate Mattei und nimmt die subversive Madonna, ein Schlüssel zum Werk von Heinrich Böll. Ja, das finde ich eben interessant. Nicht wahr? Der Marienkult als ein Ansatz zum Neudenken und zu einem mitleidenden, schöpferischen Tun.
Ja. Ich meine, sein Roman Gruppenbild mit Dame, der 1971 erschienen ist und das auch ihm den Nobelpreis eingebracht hat. Ja, die Hauptfigur ist Leni Pfeiffer. Und ich meine, sie verkörpert genau diese Eigenschaften, die du jetzt eben angesprochen hast. Ja. Man sagt, sie sei, also sie selber verkörpere die Ästhetik des Humanen, das also solche Begriffe umfasst wie Liebe, Hilfsbereitschaft, Herzlichkeit, Güte. Und die spielen auch in ihrer Charakterisierung in dem Roman eine ganz große Rolle. Wichtig ist auch an Leni, sollte man erwähnen, dass sie doch gegen gesellschaftliche Vorurteile und gegen gesellschaftliche Konventionen lebt. Sie unterhält eine Beziehung mit jemandem, eine außereheliche Beziehung, sie haben ein Kind zusammen. Und gerade dieses Dreiergestirn, wenn man so sagen kann, Leni, Boris, der ein Gastarbeiter, nee, ein Kriegsgefangener, glaube ich, ja.
Ein Russe.
Ja. Und das Kind, das erinnert so manche an die heilige Familie. Und da Leni ist, doch hat er auch gewisse Bezüge zur Maria, nicht? Und ja, also insofern, glaube ich, wollte damit eigentlich nur unterstreichen, was du eben gesagt hast, ne, mit dem
In der Kritik liest man in diesen Tagen auch, dass diese Themen und der Zusammenhang mit der Situation der Nachkriegszeit nicht mehr so aktuell sind, nicht mehr so ansprechend, wie man das sich gedacht hatte. Ist er ein Schriftsteller, der ja ins Archiv der deutschen Nachkriegsliteratur gehört, aber der nicht mehr heutzutage so aktuell ist? Das ist eine falsche Frage, denn zum Beispiel hier in Ottawa, wenn du in eine der großen Buchhandlungen gehst, da liegen seine Bücher alle in preiswerten Ausgaben nach wie vor zum Kauf bereit. Ich glaube, der internationale Ruf des Schriftstellers ist unangetastet, der ist nach wie vor groß. Doch wie sieht es in Deutschland damit aus? Ich kann mir kein Urteil darüber erlauben, aber wenn ich mir so ansehe, was in den Zeitungen darüber geschrieben wird, dann kann man sich fragen, tja, er ist eine Schullektüre geworden und zeitgenössische Autoren sagen, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man jetzt Pflichtlektüre in in der Oberschule wird.
Ja, ja, also Ansichten eines Clowns ist natürlich eines der Bücher, die in der Oberstufe viel mehr durchgenommen werden. Ja, also ich glaube, wir sollten in dem zweiten Teil dieser Sendereihe, die Heinrich Böll gewidmet ist, diesen Fragen nachgehen, nicht?
Ja, genau das. Ja. Ja, und damit sind wir bereits schon am Ende und dann bis zur nächsten Sendung.
Mhm.
Ja. Wir hören. Tschüss.